DW Menschen und Märkte.
Der schwache Euro und das Grexit-Szenario. Welchen Einfluss hat das eine auf das andere? Die Griechen und das Grexit-Szenario, die scheint das gar nicht groß zu interessieren. Morgen beginnt in Las Vegas die CES, die Trendsetter-Messe der Unterhaltungselektronik. Und Venezuela hat ernsthafte wirtschaftliche Probleme. Hat da etwa der Erzfeind USA seine Hände im Spiel? Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Jede Medaille hat zwei Seiten. Das gilt auch und besonders für den Wert einer Währung. Verliert ein Zahlungsmittel an Wert, dann freuen sich die Exporteure, weil ihre Waren auf dem Weltmarkt billiger werden. Und gleichzeitig fürchten sich die Importeure, weil für sie alles teurer wird. Das gilt auch für den Euro. Der ist zu Wochenbeginn nämlich auf ein 9-Jahres-Tief gefallen. Als Grund dafür wird unter anderem die Diskussion um den Grexit, also den Austritt oder den Rausschmiss Griechenlands aus dem Euroraum genannt. Wie groß sind die Sorgen am Finanzmarkt um die Stabilität des Euros? Alexander Schmidt.
Der Euro fällt. Seit Mai vergangenen Jahres hat er mehr als 20 Cent gegenüber dem amerikanischen Dollar an Wert eingebüßt und ist zu Beginn des neuen Jahres auch noch unter die Marke von $1.19 gefallen. Das hat einige Investoren verunsichert. Entspannt dagegen die Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen, Gertrud Traut.
Die Idee, dass der Euro immer nur steigen kann oder immer nur steigen sollte, ist einerseits ökonomisch falsch und es ist natürlich auch absurd, weil flexible Währungen sind dafür da, dass sie sich bewegen. Und die starke Region ist derzeit die USA, die sehr, sehr stark wachsen. Also sollten sie auch die starke Währung haben. Und die Region, die sich doch etwas dahinschleicht, die Eurozone, kann eine Unterstützung über eine schwächere Währung gut gebrauchen.
Das wirke wie ein Konjunkturprogramm, sagen Ökonomen, denn die Produkte der europäischen Unternehmen werden in Amerika und Asien günstiger. Hinzu kommt die Aussicht auf steigende Zinsen in den USA. Großinvestoren wie Pensionskassen oder Versicherungskonzerne werden in Zukunft wieder mehr amerikanische Staatsanleihen kaufen, weil sie mit ihnen mehr verdienen können als mit den europäischen Papieren. Das stärkt den Dollar und drückt den Euro. Genauso die wieder aufgeflammte Diskussion über einen möglichen Austritt Griechenlands aus dem Euro nach der Parlamentswahl, sagt Antje Präfke, Devisenanalystin der Commerzbank.
Dass sich Berlin jetzt anders äußert als zuvor, erhöht definitiv die Spekulation, dass wirklich ein Grexit, also ein Austritt Griechenlands, kommen könnte. Und zum anderen weiß man natürlich nicht, was passiert dann mit dem Euro, wie geht es weiter, sinkt, wenn wirklich ein Grexit kommt, die Hemmschwelle auch für andere Länder eventuell auszutreten.
Und da sind dann noch die Schulden, 317 Milliarden Euro. Eine neue Regierung in Athen könnte sagen, die können wir nicht mehr zurückzahlen. Viel Unsicherheit für die Investoren. Ideale Bedingungen dagegen für professionelle Spekulanten, die mit dem Auf und Ab der Kurse ihr Geld verdienen, sagt Antje Präfke.
Wenn die jetzt sagen, wir haben in den letzten Tagen unsere Feiertage genossen und sehen die Chance, dass der Euro weiter sinkt, steigen die natürlich verstärkt ein. Jetzt heute am Montag, am ersten wirklichen großen Handelstag im Jahr. Und das kann natürlich dann auch zu starken Bewegungen führen im Euro-Dollar-Kurs.
Tendenziell werde es weiter nach unten gehen für den Euro, sagen Ökonomen und Analysten, auf $1.10 oder $1.15 im Laufe der nächsten Monate. Gut für die Exportunternehmen, weniger gut für all jene, die in nächster Zeit in den USA Urlaub machen wollen, der könnte teurer werden.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Alexander Schmidt. In Frankfurt ist ein möglicher Grexit ein großes Thema, in Berlin sowieso und sicher auch in anderen europäischen Hauptstädten. An mahnenden und warnenden Worten gegenüber den griechischen Wählern, nur ja nicht die aus Brüsseler Sicht falschen zu wählen, da ist gerade gar kein Mangel. Und die Griechen selbst? Wie kommt diese Diskussion bei Ihnen an? Thomas Bohrmann aus Athen.
Griechenland wird die Eurozone nicht verlassen, versicherte gestern Abend erneut der Chef der griechischen Linkspartei Syriza, Alexis Tsipras. Syriza will ein Ende der Sparpolitik und einen Schuldenschnitt für Griechenland, aber keinen Grexit, also keinen Austritt aus dem Euro. Genau das werde er in harten Verhandlungen erreichen, sagte Tsipras. Mit scharfen Worten wies er die Drohungen aus Deutschland zurück, Griechenland müsse den Euro aufgeben, wenn es sich von der Sparpolitik verabschiede. Das, so Tsipras, diene nur dazu, die die griechischen Wähler zu terrorisieren, aber das werde nicht gelingen. Alexis Tsipras betont in seinem Wahlkampf immer wieder, dass Griechenland lange genug aus Brüssel oder Berlin regiert wurde. Damit sei bald Schluss.
Es muss jedem klar sein, innerhalb und außerhalb des Landes. Nur die Griechen entscheiden. Nur sie. Die Griechen haben den Schlüssel zu ihrem Land.
Die griechischen Zeitungen berichten heute nur auf den hinteren Seiten über die sogenannte Grexit-Debatte, die am Wochenende in Deutschland aufflammte. Denn diese Debatte ist für die Griechen nicht neu, vielmehr beherrscht sie schon seit Wochen den politischen Streit in Griechenland. Der konservative Regierungschef Andonis Samaras warnt die Griechen nämlich in seinem Wahlkampf immer wieder vor einem Grexit, wenn die Linkspartei Syriza die Regierung übernehmen würde. Das würde die Anstrengungen von 4 Jahren Sparpolitik zunichte machen und Griechenland ins Chaos stürzen, warnt Regierungschef Samaras und hofft letztlich doch noch als Sieger aus den Wahlen in knapp 3 Wochen hervorzugehen. Wie diese Warnungen von Ministerpräsident Samaras klingen, konnte man schon Mitte Dezember hören, als die Börsenkurse in Griechenland einbrachen. Damals wurde immer deutlicher, dass die Linkspartei Syriza in Umfragen vorn liegt und Samaras warnte,
die Märkte im Ausland haben mit Panik reagiert, als sie von den Plänen der Opposition hörten. Wir müssen gar nichts mehr sagen. Die Angst, die die Opposition verbreitet, spricht für sich.
Die in Deutschland aufgekommene Diskussion um einen Grexit hat Samaras nicht kommentiert. Journalisten und politische Beobachter in Griechenland streiten darüber, welchen Einfluss solche Warnungen aus Deutschland auf die griechischen Wähler haben. Viele vermuten, dass manche aus Trotz erst recht die Linkspartei Syriza wählen werden. Der Athener Politikwissenschaftler Dimitris Sotiropoulos meint,
the more we have interventions in Greek politics,
je mehr sich Außenstehende, auch aus der EU, hier einmischen, desto stärker wird die griechische Politik polarisiert. Die Lager driften auseinander. Ich denke, es wäre viel klüger, sich mit Bemerkungen zu Griechenland zurückzuhalten, damit die Griechen ihre Probleme allein lösen und zweitens, damit die wirtschaftliche Stabilität Griechenlands und Europas nicht gefährdet wird.
Er wünscht sich, dass in den verbleibenden 20 Tagen bis zur Wahl Politiker aus Brüssel oder Berlin möglichst wenige Kommentare und Ratschläge an die griechischen Wähler abgeben.
Ein Bericht von Thomas Bohrmann. Morgen beginnt im US-amerikanischen Spielerparadies Las Vegas die CES, die Consumer Electronics Show. Sie ist die erste große Messe des Jahres und für ihre Branche, die Unterhaltungselektronik, die Leitmesse. Dort werden die Trends für das kommende Jahr gesetzt. Allerdings nicht nur für die klassische Spaß- und Spieleelektronik. Wie schon im vergangenen Jahr werden auch die Autobauer dieser Welt auf der CES eine gewichtige Rolle spielen. Stichwort das vernetzte Auto. Wolfgang Stuflesser, der sich in Las Vegas schon einen Überblick verschafft, hat festgestellt, dass die sogenannten Garagenfirmen den Beginn der Schau dominieren. Dabei werden dort gar keine Autos hergestellt.
Natürlich sind auf der CES auch die ganz Großen der Branche vertreten. Samsung, Panasonic oder Sony. Der Tag, bevor es richtig losgeht, der gehört aber den kleinen Garagenfirmen, den Tüftlern und Schraubern, die sich eine Idee in den Kopf gesetzt und daraus ein Produkt entwickelt haben. CES Unveiled, also enthüllt, heißt die Veranstaltung, bei der ein paar von ihnen ihre Ideen der Presse zeigen. Wie Matt Rehm und die Ingenieure von Blue Spark Technologies. Ihr Fieberthermometer mit dem Namen TempTrack sieht ein bisschen aus wie ein großes Heftpflaster. Ein dünner, weicher Schaumstofffilm, den man auf die Haut kleben kann. Darin versteckt ein winziges Thermometer, das über Funk Daten an ein Smartphone schicken kann, erklärt Matt Rehm.
So if you have a sick child, you put this under their arm, it will continuously monitor their temperature for 24 hours.
Wenn Sie ein krankes Kind haben, kleben Sie ihm das Thermometer unter den Arm und es misst 24 Stunden lang die Körpertemperatur, alle 10 Sekunden. So können die Eltern beobachten, wie sich das Fieber entwickelt, ohne das Kind zu wecken. Sie können sogar einen Alarm auf ihrem Smartphone einstellen, wenn das Fieber über eine bestimmte Schwelle steigt. Im Moment prüft die US-Gesundheitsbehörde, ob und wann das Pflasterthermometer auf den Markt kommen darf. Solange darf die Firma auch noch nicht sagen, was es wohl kosten würde. Eher in die Kategorie technisches Spielzeug für Erwachsene passt dagegen die Kaffeemaschine mit Online-Anschluss, die Christian Lane aus London entwickelt hat. Wer morgens unbedingt ein paar Minuten länger im Bett bleiben will, kann sie über eine App starten. Nur holen muss man sich den Kaffee dann schon noch selbst. Obwohl, vielleicht gäbe es ja nächstes Jahr den passenden Roboter, der auch das noch erledige, überlegt der 27-jährige Entwickler und grinst dabei.
That's it, you have to get the coffee. That's the one last thing we're working on. Maybe next year we'll have a robot that does that for you.
Schon nächsten Monat soll die Maschine auch in deutschen Elektromärkten zu haben sein, für 149 Euro. Das Internet der Dinge ist ein großes Thema auf der CES. So ziemlich alles, in das man einen Online-Zugang einbauen kann, bekommt auch einen. Wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis der Briefkasten meldet, wenn die Post eingeworfen wird oder die Mülltonne, wann sie geleert wurde. Neben dem technischen Schnickschnack ist und bleibt die CES aber auch eine Messe für klassische Unterhaltungselektronik. Die großen Hersteller werden in den nächsten Tagen wohl Fernseher zeigen, die ihr Bild aus noch mehr winzigen Leuchtpunkten zusammensetzen, noch schärfer und realistischer. 8K heißt der Standard. Rund 8000 Punkte ist so ein Bild breit. Das sieht brillant aus, doch schon für die Vorgängertechnik 4K, die die Firmen in den vergangenen Jahren als große Neuerung verkauft haben, gibt es bis heute kaum Inhalte. Das gibt auch Chris Ng zu. Er arbeitet für die Firma Seiki, deren Geräte in Deutschland unter dem Namen Orion verkauft werden.
You know, actually, in Germany, a Netflix service, they do have 4K content.
In Deutschland gibt es im Moment bei der Online-Videothek Netflix zwei Serien in 4K, nämlich House of Cards und Marco Polo. Das wird sicher noch mehr. Ich habe den Eindruck, dass erst diese Online-Dienste hochauflösende Inhalte bringen und später werden die Fernsehsender nachziehen.
Amazon Video, YouTube will be the first media to deliver the 4K content. And a broadcasting company, they will come in later.
Fragt sich nur, ob die Kunden wirklich deutlich mehr Geld in einen höher auflösenden Fernseher investieren wollen, wenn sie davon beim aktuellen Programm überhaupt nichts sehen. Verglichen damit wirken die elektronischen Spielzeuge der Garagenbastler fast schon wie ganz ernsthafte Produktideen.
In Las Vegas beginnt die CES. Wolfgang Stuflesser mit einem Ausblick. Von der Lichter- und Glitzermetropole Las Vegas weiter nach Süden, nach Venezuela, wo die Lichter zu erlöschen drohen. Und das hat, folgt man wenigstens Venezuelas Staatschef Maduro, auch mit den USA zu tun. Die sei nämlich schuld daran, dass die Wirtschaft des mittelamerikanischen Landes dramatisch schrumpft und die Inflation galoppiert. Andere Beobachter machen dafür allerdings den geringen Ölpreis hauptverantwortlich, der für die USA selbst ja auch kein Segen ist. Wieder andere sagen, der Niedergang sei auf hausgemachte Probleme zurückzuführen. Markus Plate über ein Land am Rande des wirtschaftlichen Abgrundes.
Für Präsident Nicolás Maduro ist die aktuelle Krise in Venezuela ein Werk der USA. Auf einer Pressekonferenz kurz vor Jahreswechsel sprach er gar von einem Wirtschaftskrieg. Auch wenn für den Verfall des für Venezuela so wichtigen Ölpreises wohl eher ein weltweites Überangebot verantwortlich ist, erklärt Maduro, die USA würden ihn mutwillig und vor allem gegen Russland und Venezuela gerichtet in den Keller treiben. Es sei auch nicht das erste Mal, dass Venezuelas Opposition und die USA versuchten, seine Regierung über die Wirtschaft zu destabilisieren. Im Zuge des Putschversuches hatten wir 2002, 2003 einen großen Wirtschaftseinbruch von über 9%. Danach sind wir wieder um 7% gewachsen. 2010 vor den Parlamentswahlen hatten wir ebenfalls einen Einbruch und sind danach um 4% gewachsen. Das ist auch unser Ziel für 2015. Und 2016 werden wir dann die Folgen des Wirtschaftskriegs in den Griff bekommen. Allerdings schlittert Venezuelas Wirtschaft in regelmäßigen Abständen in die Krise. Die Wirtschaft schrumpft dann, die Inflation toppt die seit Jahrzehnten ohnehin hohen Raten. Auch schon vor der Ära Hugo Chavez. 1980, 1994, 1999, zumeist angestoßen durch einen Verfall des Ölpreises. Die Regierung Maduro will die aktuellen Probleme mit einem 9-Punkte-Plan in den Griff bekommen. Mehr Steuereinnahmen, Förderung kleiner und mittlerer Betriebe, ein Vorgehen gegen angebliche Preisspekulanten. Nicht konkret genug oder gleich unwirksam, bemängeln Ökonomen. Sie kritisieren, dass die Verstaatlichungspolitik der letzten Jahre Investoren abschrecke und Hauptgrund für leere Supermarktregale sei. Die historische Abhängigkeit vom dominierenden Exportprodukt Erdöl sei dagegen unter Chavez und Maduro nicht geringer geworden, so Wirtschaftsexperte Ricardo Arias. Es ist das Problem Venezuelas, dass es den Erdölboom nie in eigene Produktion und in die eigene Wirtschaftsentwicklung investiert hat. Wir können also nicht über den Export von Produkten Wirtschaftswachstum erzeugen und leben weiterhin fast ausschließlich von Importen. Und so führt der Verfall des Erdölpreises zu schweren Wirtschaftsproblemen, zumal es kaum noch Devisenreserven gibt. Beispiel Automobilwirtschaft. In Venezuela entmontieren Ford, Toyota und der chinesische Hersteller Chery. Die dafür nötigen Teile führen sie ein, bezahlt wird mit Dollar, verkauft in Landeswährung. Der Nationale Automobilverband schlug Anfang Dezember Alarm. Der Devisenschwund habe einen Produktionsrückgang von fast 80% verursacht. Der Chavismus könnte durch die Rezession in ernste Schwierigkeiten kommen, zumal das Land 2015 mehr als 30 Milliarden Dollar an Krediten zurückzahlen muss. Und Mitte des Jahres stehen Parlamentswahlen an, die Venezuelas Opposition laut dem Politikwissenschaftler Daniel Vanagui erstmals gewinnen könnte. Die Wahlen bieten der Opposition die Möglichkeit, sich die tiefe Unzufriedenheit in Venezuela zu nutzen zu machen. Denn die Regierung wird in den nächsten Monaten viel weniger Geld als in der Vergangenheit zur Verfügung haben, sich für die Wahlen Stimmen zu sichern. Außerdem sieht sich die Regierung einer Apathie und Desillusionierung gegenüber, die es so in den letzten 16 Jahren nicht gegeben hat. So schauen in Venezuela wie gewohnt alle aufs Öl. Die Opposition, die bei niedrigem Ölpreis Morgenluft wittert, die Regierung, deren Wahlchancen mit einer Erhöhung des Ölpreises wieder steigen dürften.
Das Hoffen aufs Öl, ob das allein reicht? Mit dieser Reportage von Markus Plate endet unser Podcast für heute. Thomas Schmidt in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.